Die heutige Bibelstelle steht im Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 20 bis 30. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bekräftigte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, unsicher, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Iskariot. Nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel, also die Kasse hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Jesus, wir bitten dich, segne dieses Wort an uns. Der Rahmen dieser Geschichte sind die Tage vor dem jüdischen Passafest. Die Jünger sind beisammen in Jerusalem, sie halten ein Mahl. Es ist das sogenannte letzte Abendmahl. In der Gemeinschaft Jesus bleiben, das ist für mich ein Bilder, was so ganz treffend diese Botschaft zeigt. Vorangegangen vor dieser Szene war die Fußwaschung. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße als Zeichen dafür, dass sie als ganze Person rein sind, wenn sie sich zu ihm halten und von Jesus reinigen lassen. Das Passafest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Zu diesem Fest kommt die Familie, kommt die Sippschaft zusammen. Gibt es etwas Friedlicheres? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die alle so friedlich waren, wie sie hier beisammen sitzen. Mir gefällt aber doch, wie die Jünger hier beieinander sind. Eben doch der Hintergrund ist alles andere als friedlich. Worauf das hinausläuft, zeigt ein Bild von dem Internetkünstler Till Kolare. Also der befasst sich mit Corona-Anpassungen und der Zoom-Konferenz. Stress. Vorangegangen ist ja der Weg nach Jerusalem. In Jerusalem hat Jesus heftige Aktionen gesetzt, Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Versuche, Jesus in Konflikt mit den Steuerbehörden zu bringen, Vertreibung von Händlern aus dem Tempel. Nachdem die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus schon seit 3 Jahren scharf beobachteten, steuerten in den letzten Tagen die Auseinandersetzungen einem Höhepunkt zu. Aus ihnen ging Jesus geistig und moralisch als Sieger hervor. Niemals waren es die Ungläubigen, die Menschen, die sich nicht zu Jahwe und zur Synagoge hielten, mit denen es Spannung gab, sondern immer mit den Frommen. Es steht in der Bibel, er hat den Pharisäern das Maul gestopft. Niemand wagte es, Jesus noch etwas zu fragen. Jesus stritt und siegte. Aber die Spannung war damit nicht gelöst, im Gegenteil, sie war auf ein Höchstmaß gesteigert. Im Hintergrund liefen bereits die Gespräche, dass man Jesus nicht so weiter tun lassen wollte. Nun hatte man ausgeschrieben, es sollte eine Belohnung geben für den, der ihnen Jesus zuführte. Die Jünger selber bewegen sich in der Deckung ihres Meisters. Sie standen nun am Ende ihrer Ausbildungszeit. 3 Jahre lang hatten sie es mit Jesus ausgehalten. Heute würden wir sagen, sie standen kurz vor der Abschlussprüfung. Bald hätten sie den Gesellenbrief in der Tasche oder das Bachelorzeugnis. Die 12 Jünger, sie waren ein Begriff. 12 ist die Zahl der Stämme Israels. 12 ist die Zahl der Vollzähligkeit, der Vollkommenheit. Als Judas starb, musste man als Ersatz für ihn einen neuen Apostel wählen. Die Jünger waren jetzt ausgebildet, wie man in Israel ausgebildet war. Der Jünger sollte ein treues Abbild seines Meisters sein. Und was ist nun das Ergebnis dieses Schulprojekts? Einer beugt sich, einer verlässt die Gruppe. Jesus wird verraten, Jesus wird gefangen genommen, Jesus wird getötet. Die Jünger werden fliehen und die Anhängerschaft Jesus gerät ins Visier. Ein Auseinanderfallen der Gruppe. Aber wir sollen auch weiterblicken. Was wird nach dem folgen? Jesus wird auferstehen. Die Gemeinde wächst. Der Geist Jesu ist stärker als der Geist der Finsternis. Und die Quelle dafür finden wir in eben diesen 11 Jüngern und in der Gemeinschaft mit Jesus, in den 11 Jüngern, die bei Jesus geblieben sind. Nur der Judas hat sie verlassen. In unserem Text ist von Sünde und Schuld die Rede. Judas verrät Jesus. Er gab einer Versuchung nach. Wir wissen nicht genau, welche Versuchung es war. War es das Geld? Judas war Schatzmeister der Gruppe. Er hatte das Geld. Für den Schatzmeister muss man auch immer beten, weil jetzt auch gerade wieder die Jahresabschlüsse sind in der Gemeinde. Wollte er Geld den Armen geben? Wollte er etwas einkaufen für das Fest? Oder wollte er ein Bestechungsgeld, ein Blutgeld, 30 Silberlinge, ungefähr einen Monatslohn? Später wollte er das Geld wieder zurückgeben, aber niemand nahm es. Geld als Versuchung ist jedenfalls auch für uns Christen ernst zu nehmen und kann uns aus der Gemeinschaft mit Jesus treiben. Ich persönlich habe manchmal Schwierigkeiten, großzügig zu sein, hat auch mit Geld zu tun und mit dem Geld, was einem verliehen ist. Wir wissen aber nicht, ob Geld für Judas das Ausschlaggebende war. Es gibt auch ein anderes Argument, zum Beispiel, er wollte die Anerkennung der Mächtigen gewinnen. In Jerusalem stand die religiöse Macht einer jungen Bewegung gegenüber. Auf der einen Seite der Tempel, auf der anderen Seite der nackte Erdboden. Jesus sagte, ich habe keine Stelle, wo der Menschensohn sein Haupt hinlegen kann. Gibt es zwischen Tempel und Erdboden nicht eine Brücke? Sollen nicht die neuen Bewegungen die bestehenden Strukturen stärken? Hat Gott nicht Jerusalem zu seiner Hauptstadt erkoren und genaue Anweisungen gegeben, wie der Tempel zu bauen ist? Ja, lasst uns doch die Jesusbewegung mit dem Tempel verbinden. Judas erzählt den Hohenpriestern, wo Jesus zu finden ist. Damit macht er sich bei den Mächtigen beliebt. Das ist eine Versuchung. Sie trifft uns auch heute, wenn wir mit den Ordnungen des Staates konfrontiert sind, aber auch mit den Themen unserer Amtskirche. Ehe für alle, Nasswalder Modell, wenn sich manche erinnern. Sich den Meinungen der Mächtigen anzuschließen, ist sicher eine Versuchung. Und schließlich etwas subtiler noch, es ist eine Versuchung, Gott zu zwingen zu handeln, Gott etwas nachzuhelfen. Der Judas war ein frommer Mann. Man sagt, er war ein Zelot. Ich weiß nicht genau, in welcher Bibelstelle das steht. Ihm ging es aber möglicherweise nicht schnell genug. Lasst uns doch eine Entscheidung erzwingen. Treiben wir den Konflikt auf die Spur. Dann muss Jesus sich offenbaren und seine Macht und Stärke zeigen. Ich fühle mich manchmal nicht so wie ein Eiferer, eher als zu relaxed, aber ich kenne es auch zu sagen, hier kann ich etwas für Jesus tun. Auch das ist eine Versuchung, denn Gott hat uns nicht nötig. Er wird alles für uns tun. Jetzt möchte ich aber den Blick einmal abwenden von Judas und hin zu dem, was wir über Gott lernen können in diesem Text. Zum einen können wir erkennen, dass Jesus all diese Versuchungen überwindet. Bereits in der Schriftlesung war Jesus mit drei Versuchungen konfrontiert, die ganz ähnlich waren wie die Versuchungen, die Judas betrafen. In der Wüste nämlich ging es auch um das Materielle, die Versuchung aus Steinen Brot zu machen, wie wir in der Schriftlesung gehört haben, sich selbst zu ernähren. Die zweite Versuchung war in der Wüste, Gott zum Handeln zu zwingen. Wenn Jesus sich vom Tempel herunterstürzen würde, müsste Gott handeln, wenn er ihn am Leben erhalten wollte, als seinen Sohn mit der wichtigen Aufgabe, die Welt zu retten. Die dritte Versuchung in der Wüste bestand darin, Macht zu gewinnen. Bete mich an und ich will dir alle Reiche der Welt geben. Du sollst Gott allein anbeten, sagte Jesus. Jesus ließ sich von der Macht nicht vereinnahmen. Diese Versuchungen und ihre Bewältigung standen am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken und sie standen am Ende. Als Jesus gefangen genommen wurde, weigerte er sich, Legionen von Engeln zur Hilfe zu rufen. Pilatus, sagte er, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und am Kreuz verweigerte Jesus, Essig als Betäubungsmittel anzunehmen. Wir lernen hieraus, dass Jesus unglaublich stark ist, weil er alle diese Versuchungen bezwang. Jesus handelte. Er beauftragt sogar Judas zum Handeln. Und er lässt dabei offen, wie er handeln soll. Jesus bleibt. Er flieht nicht. Er hält sich zu den Jüngern und bringt ihre Ausbildung zu Ende. Nun, was heißt dieser Text nun für uns? Wozu fordert er uns auf? Das eine ist, denke ich, an Jesus zu bleiben. 11 Jünger blieben bei ihm. Sie haben genug erlebt. Nun wollten sie Jesus weiter zuhören. Das Zuhören kommt vor dem Handeln. Muss man unbedingt am Feiertag, am grünen Donnerstag oder Sederabend, wie es heißt, im Jüdischen einkaufen gehen? Das zweite ist, in der Gemeinschaft bleiben. Wenn wir genau hinsehen, sehen wir, dass es zwischen den Jüngern große Unterschiede gab. Da gab es einen, diesen Lieblingsjünger, der an der Brust Jesu lehnte. Und dann gab es noch den Petrus, der ein Aufbrausender war, der immer sofort handeln wollte. Es gab sicher Spannungen zwischen den Jüngern, immer wieder. Umso bedeutender ist es, dass sie hier beim Abendmahl alle 12 beisammen waren. Der Text fordert uns dazu auf, in der Gemeinschaft zu bleiben. In einem Bericht der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte über China las ich, dass die chinesische Regierung einen strengen Kurs gegenüber den Christen verfolgt. Man kann keine Bibeln online bestellen. Jugendlichen und Lehrern ist es verboten, eine Kirche zu besuchen. Die Kirche arbeitet im Untergrund. Es gibt eine offizielle Kirche, die ist aber vom Staat kontrolliert. Es gibt es nun eine Provinz, in der die Untergrundkirche sogar ein Kirchengebäude betreiben kann. Eine große Überraschung. Warum das so ist, erklärt der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen Sekiung, so. In manchen Provinzen wie Hebei, das ist diese Provinz Hebei, hat die Untergrundkirche sogar ihre eigenen Kirchen, manchmal sogar sehr große Kirchen. Die Regierung toleriere das nur deshalb, weil die Gläubigen zahlreich seien und zusammenhielten. Für mich geht daraus hervor, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben und zusammenhalten, stärkt das die Gemeinde. Und eine dritte Aufforderung schließlich sehe ich drin, Spannungen zu erkennen und zu benennen. Die Spannungen um Jesus haben sich über 3 Jahre hinweg aufgebaut und sind nun auf einem Höhepunkt. Die Jünger haben nicht wissen können, wie die Geschichte weitergeht, dass Jesus gekreuzigt würde und dass er auferstand. Aber Jesus hat es schon häufiger gesagt. Jesus weist darauf hin, dass einer ihn verraten wird. Jesus hat die Spannungen erkannt und er hat sie benannt. Auch wir sollten für unsere Zeit erkennen, wo solche Spannungen sind. Nicht alles, was uns von der Gesellschaft und von den Medien als große Erlösung angepriesen wird, ist es auch. Oftmals gibt es einen realen Anlass und dann wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich denke hier an Beispiele wie die Kinderrechte, das Gendern, die Sterbehilfe, die Abtreibung. Wir sind permanent in der Gefahr, dem Zeitgeist hinterher zu hinken und praktizieren einen vorauseilenden Gehorsam. Ja, es ist richtig, dass manche Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, aber wollen wir dem Staat das Recht geben, in die Sexualerziehung der Kinder einzugreifen? Ja, es ist richtig, dass es für manche Leidenden besser wäre, zu sterben. Aber wollen wir einen Druck auf die Älteren ausüben, dem Steuerzahler und ihren Kindern nicht mehr zur Last zu fallen und sich selber für den Tod zu entscheiden? Ja, es ist richtig, dass Frauen und Männer ungleich behandelt werden und es oft zur Last der Frauen geht. Aber nutzt es das, die Schreibweise zu verhunzen, oder müssen wir nicht einfach tiefer graben und nicht an den Symptomen ansetzen, sondern am Inneren? Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns mit unserem Glauben an Jesus nicht auf einer friedlichen Insel befinden, sondern in einem Kampffeld. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, sagte Paulus. Die Spannungen nicht zu erkennen, bedeutet ihnen ausgeliefert zu sein und letztlich nachzugeben. Jesus hat diese Spannungen benannt. Die Jünger haben sich nur gefürchtet und haben gefragt, ja, bin ich's? Und das war's dann auch. Seien wir bereit, in diesen Spannungen zu stehen. Dieser Text lehrt uns etwas über uns, über Gott und über das, was wir tun sollen. Bei allen Spannungen, in denen wir stehen, sollen wir die Augen nicht verschließen und in der Gemeinschaft Jesu und in der Gemeinschaft miteinander bleiben. Wir können gewiss sein, dass der Herr aus unseren Fehlern Gutes machen wird. Gott segne euch. Amen.